Vater, geben dir die Versammlung heute Abend. Beten, dass der Geist zu den Heiligen und zu allen Gemeinden redet. Zeige uns wirklich deinen Weg und leite uns auf jedem Weg, das dein Ziel zu erreichen. Herr, wir brauchen so sehr deine Barmherzigkeit. Wir sind abhängig von dir und nicht von irgendetwas anderem, dass du uns zum Ziel bringst. Herr, du bist der Anfänger und der Vollender, das Alpha und das Omega. Amen. Herr, wir vertrauen dir völlig. Es gibt so viel zu sehen in den Versammlungen. Diese ganz wunderbaren Zeichen. Manchmal denke ich, wir brauchen viel mehr Versammlungen. Die Brüder haben so viel mitzuteilen in so einer kurzen Zeit. Sie wissen gar nicht, womit sie anfangen und aufhören sollen, weil es so viele Details gibt. Ja, aber vielleicht ist es auch nicht nötig, jedes Detail zu sehen. Aber wir müssen den Weg, den Hauptweg zum Ziel sehen. Und nicht durch so viele Details abgelenkt werden. Das heißt nicht, dass wir gar nichts wissen müssen. Es steht geschrieben, wie heute Morgen gesagt wurde, damit wir es wissen. Wenn der Herr nicht wollte, dass wir es wissen, dann wäre es nicht überliefert und aufgeschrieben. Vor allem heute, am Ende des Zeitalters, wo alles zu einem Ende kommt, ist es notwendig, dass wir es wissen. Wir können vielleicht nicht jedes Detail erwähnen, aber es gibt hier hinten ein Diagramm, eine Übersicht, ein Handout, das die sieben Könige aus Offenbarung beschreibt. Und wenn ihr nach Hause geht, könnt ihr die Zeit nehmen, durch die Verse gehen, die Verse nachlesen. Und es ist eigentlich nicht so schwierig, das zu verstehen. Deshalb macht eure Hausaufgaben. Wir geben euch eine Hausaufgabe. Ihr habt diese Diagramme. Seid fleißig, die Wahrheit zu kennen und euch vorzubereiten für sein Wiederkommen. Amen. Ich hoffe, dass der Herr jeden von uns überzeugt, dass diese Zeichen heute erfüllt werden. Vor allem das Ende des Zeitalters der Demokratie. Es gab noch nie so eine Zeit wie diese. In den letzten Jahren haben wir verschiedene Zeichen gesehen, aber es war noch nicht so nahe wie jetzt. Und wir sollten schon von der Wiederkunft des Herrn reden. Sogar vor 2000 Jahren haben die Geschwister auf das Kommen des Herrn gewartet. Vielleicht sagst du ja, jetzt seit 2000 Jahren ist er immer noch nicht da. Aber unser Bruder hat gesagt, er hat eine Vision gesehen. Er hat verstanden, wenn der Herr wiederkommt oder auch nicht, du musst trotzdem bereit sein, weil du weißt nicht, wie viel Zeit du hast. Und wenn du nicht bereit bist, dann bist du wie eine törichte Jungfrau. als sie geschlafen haben, sind sie eingeschlafen in einem Zustand, wo sie nicht bereit waren, den Herrn zu treffen. Und als sie dann aufgewacht sind und der Bräutigam gekommen ist, waren sie genauso unvorbereitet, wie als sie eingeschlafen sind, als sie gestorben sind. Das heißt, es macht keinen Unterschied, nicht wirklich, ob der Herr zu ihrer Lebzeit kommt oder 1000 Jahre später. Du musst dein Leben leben, als ob der Herr wiederkommt, gleich wiederkommt. Weil es kann sein, dass du gehen musst. Sei weise. Sei eine weise Jungfrau, wie der kluge Sklave. Lerne und sei vorbereitet.
Amen.
Und heute vor allem, mehr als jemals zuvor. In der Jahrtausendwende haben viele etwas erwartet, aber die Zeit war noch nicht so nahe wie heute. Aber jetzt gibt es eine Regierung. Es gab noch nie so eine Regierung wie die kommende, künftige Regierung der USA, die ihr Fokus, ihr Herz so darauf gerichtet hat, einen Friedensvertrag zu vermitteln. Gestern Abend hat Obama sogar noch geschrieben und getwittert, dass er das, was Obama gemacht hat, den Friedensprozess nicht vereinfacht hat. Aber trotzdem werden wir es schaffen. Lass mich euch versichern, wenn das wirklich die von Gott bestimmte Zeit ist, dann ist es irrelevant, was alles passiert, weil Gott wird einen Weg haben, es zu tun. Es sind nicht die Personen oder die Menschen, die es machen. Es hängt nicht von der Situation oder von den bösen Menschen, die es verhindern möchten und unmöglich machen wollen. Versucht es. Ja, mach es. Verhindere es. Weil es wird, du wirst nicht erfolgreich sein. Gott hat seinen Weg. Glaubst du das nicht, Jasmine? Unser Gott ist allmächtig. Er kennt die Gedanken der Menschen. Nicht nur von den fernen Menschen, sondern schon vor Grundlegung der Welt. Er wusste schon, was die Menschen heute denken. Was für ein wunderbarer Gott. Es hängt wirklich nicht von irgendwelchen bösen Menschen ab, die irgendetwas verhindern wollen. Das ist egal. Ich würde Ihnen sogar sagen, versucht es, macht, was ihr könnt. Ihr könnt Gott nicht aufhalten, seinen Vorsatz zu erfüllen. Aber das ist auf der negativen Seite. Worum Gott mehr bekümmert ist, ist, ob wir vorbereitet sind. Weil er wartet auf euch, dass ihr vorbereitet werdet, dass ihr bereit seid. Wenn wir nicht willig sind, wenn wir nicht bereit sind, oh Herr, aber versichere euch auch, dass einige willig und bereit sein werden. Weil es hängt nicht von der Mehrheit ab, dass die Mehrheit bereit ist, dass der König wiederkommt. Offenbarung 14 zeigt uns, dass es eine Anzahl Erstlinge, Erstlingsfrüchte geben muss, und das reicht schon. Wie viele Christen gibt es heute auf der Erde? Hunderte Millionen, sogar mehr. Es gibt mehr als 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Es sollte mehr als ein paar hundert Millionen. Lassen Sie uns aber vielleicht konservativ rechnen und sagen, es sind nur 100 Millionen echte wiedergeborene Christen. Und wir vergessen die anderen Arten von Christen. Ich weiß nicht, wie viele Arten. Sagen wir 100 Millionen. Und davon nur 144.000 Erstlinge. Hat schon kleiner gehabt. Ich habe es schon weiter reduziert. Meine Güte. Aber lass uns sagen, 144.000 von 100 Millionen wiedergeborenen Christen. Wie viel Prozent sind das? Wie viel Prozent? Sehr wenige. Und wir wissen nicht mal genau, ob die 144.000 eine echte Nummer ist, sondern vielleicht ist es eine geistliche Nummer, geistliche Zahl. Es gibt auf jeden Fall eine Minderheit von suchenden Christen, die bereit sind, das zu tun. Willst du nicht ein Teil davon sein? Du hast die Wahl. Es ist deine Wahl. Der Herr wird niemanden zwingen. Deshalb steht am Ende der Bibel in Offenbarung 22, wer will, wer immer will. Möchtest du? Willst du? Willst du es tun? Willst du ein Teil davon sein? Wer immer will, der komme. Wir brauchen nicht zu kämpfen oder argumentieren, brauchen niemanden zwingen, wirklich nicht. Deshalb lässt der Herr auch den Vatikan immer noch arbeiten, bis heute. Er hat nicht so ein enges Herz wie ich. Wenn ich im Himmel wäre und die Macht hätte, ich würde den Laden schließen. Ich würde ein Erdbeben kommen lassen und den Vatikan zusammenfallen lassen. Denkst du nicht auch so? Ja, wir würden das so machen. Schließe den Laden. Aber der Herr lässt sie tun. Du hast vielleicht noch nie darüber nachgedacht. Ich sage, Herr, warum machst du dem nicht am Ende? Ob du dem ein Ende machst oder nicht, das Herz der Menschen bleibt das gleiche. Sie bleiben dieselben. Sie folgen immer noch nicht dem Lamm. So viele Denominationen, so viele Gruppen, verschiedene Gruppen unter den Christen. Jeder geht seinen Weg. Und niemand hält sie auf. Warum? Weil das ist das, was sie machen wollen. Wenn der Herr eine Gruppe schließt, dann werden sie morgen eine andere Gruppe aufmachen. Du schließt eine, sie öffnen eine andere. Du schließt diese Gruppe, sie werden 10 weitere Gruppen gründen. Deshalb ist der Herr weise und lässt sie machen. Sie sollen machen, was immer sie tun wollen. Weil wenn du es schließt, werden sie sich nicht ändern. Sie werden trotzdem weitermachen. Du hältst eine Terroristengruppe auf und löst sie auf. Morgen entstehen daraus 2. Hm. Du bist einverstanden damit, Timo? Stimmst du überein? Deshalb sagt der Herr, lass sie tun. Und wenn die letzten 3,5 Jahre kommen, wird der Herr das Tier und die 10 Zehen benutzen, um sie zu schließen, um dem ein Ende zu machen. Und dann werden sie keine neue Gruppe aufmachen können. Dann ist die Zeit, alle diese babylonischen Dinge zu schließen, zum Ende zu bringen. Heute kannst du es nicht beenden. Das war die Antwort Gottes, als ich mich bei ihm beschwert habe. Ich habe ihm gesagt, schließe sie, halte sie auf, mach dem ein Ende. Der Herr hat gesagt, warum? Die Gruppe zu schließen und das hält sie auf, das macht dem ein Ende. Du liegst schwer daneben. Du liegst mächtig daneben. Weil das Herz des Menschen sich nicht ändern wird. Das Herz des Menschen wird sich nicht ändern. Wie ist es mit unserem Herzen? Was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Wie werden wir uns bereiten, das Ziel zu erreichen? Werden wir einfach bleiben, wo wir sind und feststecken und sind froh, wo wir sind? Ja, ist gut, wir brauchen nicht weitergehen. Ich muss nicht weitergehen. Was willst du dann machen? Wiederholen, was du gelernt hast? Du bist nicht stehen geblieben, als du in der Grundschule die Grundschule abgeschlossen hast. Du hast einen schönen Hut getragen. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe du hattest. Selbst du hast die Farbe vergessen, was für einen Hut du damals aufhattest. Wie Jesaja gesagt hat, vergesse, was früher war. Warum vergisst du es nicht? Siehe, ich wirke Neues. Aber wenn du nicht vergessen kannst, was früher war, dann kann der Herr mit dir nichts Neues machen. Dann machen wir jede Woche das Gleiche. Und Jahr für Jahr. Und wollen es immer noch weitermachen, obwohl es uns zu gar nichts bringt. Wie das Volk jedes Jahr in der Wüste im Kreis gewandert ist. Im Kreis gewandert. Als ich ein kleiner Junge war, bin ich gerne zum Karussell gegangen. Und auf dem Karussellpferdchen geritten. Und es sah so aus, als ob ich irgendwo hingehe. Er hat sich angefühlt, als ob ich irgendwo hingegangen bin. Aber als es angehalten hat, bin ich ausgestiegen und ich war immer noch am gleichen Ort. Du betrügst die Kinder. Sei nicht so. Lass uns vorangehen, bis wir das Ziel erreichen. Und Paulus hat gesagt, vergess, was da hinten ist und jage dem Ziel entgegen. Dem Ziel für den Kampfpreis der hohen Berufung Gottes. Die hohe Berufung, die Berufung nach oben. Manche mögen das Wort nach oben, das Aufsteigen mögen sie nicht. Aufsteigen ist besser als nach unten gehen und besser als in Kreisen laufen. Ich möchte nach oben gehen. Es sind nicht die Ebenenlieder, die Lieder einer Ebene, die Lieder einer Ebenenstraße, sondern es sind die Aufstiegslieder. Ja, Aufsteigen ist zu hoch. Ich möchte einfach in der Ebene laufen. Das ist viel besser. Oder gefällt dir das nicht? Sie haben die Lieder der ebenen Straße, die Lieder eines Plateaus. Ich hoffe, es ist ein Plateau und nicht ein Tal, das nach unten geht. Dass es nicht die Lieder eines Tals sind, die Abstiegslieder. Der Psalmen hat uns gezeigt, es heißt die Aufstiegslieder, die Lieder zum Aufsteigen. Lasst uns nach oben gehen. Ich genieße es sehr, aufzusteigen. Möge der Herr uns wirklich das zeigen. Erinnert ihr euch noch an das Schaubild von Philadelphia? Alles bleibt parallel, alle Denominationen. Aber Philadelphia geht nach oben. Es geht nach oben. Denke dran. Möge der Herr wirklich unsere Augen öffnen, weil das Werk noch nicht zu Ende ist. Was der Herr mit uns tun möchte, ist noch nicht zu Ende. Wir haben noch nicht das hohe Ziel, dass die Berufung Gottes nach oben erreicht. Manche Leute sagen, es ist nicht nach oben, sondern es ist eine hohe Berufung. Und wo ist hoch? Wo ist hoch? Was ist hoch? Es ist oben. Hoch heißt nicht, du gehst auf einem Plateau, auf einer Ebene. Sondern hoch heißt, es ist oben. Wenn du irgendwo auf der Ebene läufst, dann gehst du vielleicht sogar runter, nach unten, in das Tal. Was immer du erklärst, es bringt nichts. Das zeigt, dass ihr Verstand
anyway, we're talking about the kingdom in these days. Let me just read to you Matthew chapter 11, verse 12.
Das zeigt, dass ihr Verstand verzerrt ist, verdreht und verfälscht. Lass uns lesen.
From the days of John the Baptist.
Matthäus 11, Vers 12. Matthäus 11, Vers 12. Seit den Tagen Johannes des, aber seit den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt. Nicht nur bis damals der Herr gesprochen hat, sondern bis jetzt wird das Reich der Himmel leicht eingenommen. Du surfst einfach in das Reich hinein. Du gleitest hinein in das Reich. Nein, was steht hier? Wird das Reich der Himmel mit Gewalt erstürmt. Im Englischen steht, es erleidet Gewalt. Warum soll das Reich der Himmel Gewalt leiden? Weil der Feind jeden aufhalten will, der reingehen will. Der Herr sagt zu den Pharisäern, ihr wollt nicht hineingehen und ihr haltet andere davon ab, hineinzugehen. Wenn du damals ein Jude warst und dem Herrn folgen möchtest, dem Herrn Jesus, hast du ein großes Problem. Weil es gibt Terroristen dort, die dich abhalten möchten davon. Sie möchten dich rauswerfen. Sie werden dich davon abhalten, dem Herrn zu folgen. Sogar dem König selber machen sie Schwierigkeiten. Am Ende wollen sie ihn sogar töten. Machen Anschlagspläne gegen ihn. Er ist ein König und sein Kommen ist das Kommen des Reiches. Sogar Johannes der Täufer, der als Vorläufer kam und das Kommen des Herrn angekündigt hat, Er hatte auch eine schwere Zeit.
And who can take it?
So, und wer kann es nehmen, das Reich?
And the peaceful people take it by faith.
Die friedsamen Leute nehmen es durch Glauben. Ist das nicht ein guter Vers? Ist der nicht besser? Lieben Leute bekommen es als das Reich, als ein Geschenk. Die immer über Liebe reden, die lieben sich selbst hinein in das Reich.
What does it say?
Was steht hier? Die gewaltsam Ringenden reißen es an sich. Aber hat nicht der Herr gesagt, fürchte dich nicht, kleine Herde, ist es eures Vaters wohlgefallen, euch das Reich zu geben? Welchen Vers ziehst du vor? Beide, das ist richtig. Beide sind richtig. Auf einerseits ist es des Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Aber das heißt nicht, dass es einfach in deine Arme fällt. Es gibt auch eine andere Seite der Geschichte. Das Reich der Himmel leidet Gewalt. Deshalb sagt Paulus in Apostelgeschichte, wir müssen viele Bücher lesen, um in das Reich hineinzukommen. Oder wir müssen viel Evangelium predigen. Um das in das Reich hineinzukommen. Was hat Paulus gesagt? Wir müssen viel Trübsal erleiden. Nicht viel, ein bisschen vielleicht. Viel? George, willst du in das Reich hinein? Wie? Durch viel Trübsal. Magst du Trübsal? Nein. Dann willst du auch nicht ins Reich hinein, oder? Du hast keine Wahl. Es gibt viel Mühsal. Viele Trübsal. Verschieden. Dein Fleisch ist eine Trübsal. Dein Selbst ist eine Trübsal. Manchmal ist sogar deine Familie eine Mühsal. Die Welt versucht dich zu entmutigen und lacht dich aus, möchte dich einschüchtern. Es gibt so viele Schwierigkeiten von allen Seiten. Und die Macht der Finsternis. So viele Versuchungen überall. Denk nicht, dass sie so höflich sind. Dass sie sagen werden, bitte Sarah, geh nicht in das Reich hinein. Bitte, bitte. Vergiss es einfach. Ist okay. Denkst du, dass sie so nett zu dir sind? Sie werden alles tun, was sie können, um dich abzuhalten. Sie haben alle möglichen Wege. Ihr müsst erkennen, dass wir heute in einer geistlichen Schlacht stehen. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Manche Leute sagen, wir möchten für die Gemeinde kämpfen. Und es endet damit, dass sie gegen die wahre Gemeinde kämpfen. Eigentlich kämpfen sie für sich selber und nicht für die Wahrheit. Ich hasse es, das zu sagen. Aber das ist die wahre Situation. Das müsst ihr erkennen. Deshalb sagt Paulus, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich eingehen. Und der Herr selbst, wie hat er den Thron erreicht? Er ist durch alle Trübsale und Leiden hindurchgegangen und das Kreuz ertragen und ist dann in die Herrlichkeit eingegangen. Und Hebräer sagt uns, dass wir das Gleiche tun sollen. Denkst du, dass du das Reich einfach durch nichts tun erbst? Du lebst in der Welt, du genießt dein gutes Leben, du vermeidest alle Probleme, kein Druck, keine Prüfungen, keine Leiden. Du brauchst nicht einmal dich vorbereiten, um zur Versammlung zu kommen. Das ist schon ein großes Leiden. Ein Opfer dem Vater zu bringen. Oh nein, das muss ich nicht machen. Warum nicht? Ist das schon zu schwer? Es ist zu schwierig. Es ist ein großes Leiden, ein kleines Opfer zu bereiten, eine kleine Taube vorzubereiten, als ein Brandopfer. Ist das so schwer? Ist das eine große Trübsal? Ist das eine große Trübsal? Du bist nur ein böser und fauler Sklave, wie der Herr gesagt hat. Du findest alle möglichen Entschuldigungen, um ihm zu widersprechen. Mach das nicht. Ich würde jeden raten, wenn du es nicht tun willst, dann ist okay. Aber widersetze dich nicht. Lass mich euch fragen, ist das Wort Opfer, das Wort Opfern, ist das schriftgemäß oder nicht? Sicher? Bist du sicher? Wer ist davon überzeugt? Wer ist sicher? Mit Handzeichen. Wenn es schriftgemäß ist, dann gib jedem auch die Freiheit, es zu tun. Wie der Herr auch jedem die Freiheit gibt, es nicht zu tun. Lass mich einen Vers lesen. 1. Petrus, Kapitel 2. Ich lese es vor. 1. Petrus 2, Vers 5. 1. Petrus 2, Vers 5. Und werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine zum geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer dem Vater mitzuteilen, um geistliche Opfer dem Vater zu bezeugen, als Zeugnis zu geben. Warum nicht? Um ihm mitzuteilen, zu geben, ihm auszuteilen. Welches Wort möchtest du benutzen? Möchtest du etwas teilen, etwas Gott mitteilen? Möchtest du Gott ein Zeugnis geben über Christus, etwas ihm bezeugen über Christus? Er weiß mehr von Christus als du. Vater, ich möchte dir bezeugen über deinen Sohn. Er ist gar nicht schlecht. Die Schrift sagt, zu opfern. Okay? Wenn du sagst, ich möchte mitteilen, ich möchte ein Zeugnis, Gott ein Zeugnis geben, ihn bezeugen, ist okay. Ich bin nicht dagegen. Es ist deine Wahl. Aber wenn ich sage, ich möchte ein geistliches Opfer, das dem Vater angenehm ist. Warum musst du das Wort Opfern benutzen? Meine Güte. Ich Ich bin nicht dagegen, wenn du sagst, ich möchte Gott ein Zeugnis geben, ich möchte Gott etwas mitteilen. Aber warum nimmst du Anstoß, wenn ich sage, ich möchte ein Opfer dem Vater bringen? Ich möchte ihn opfern. Wir haben dieses Wort früher nie benutzt. Warum benutzt du es jetzt? Weil ich es in 1. Petrus 2, Vers 5 entdeckt habe. Weil es geschrieben steht hier. Wenn du es nicht magst, ist dein Problem. Ich mag es. Petrus mag es. Und vor allem gefällt es Gott. Wenn es dir nicht gefällt, ist es dein Problem. Seit wann? In all den Jahren im Gemeindeleben kämpfen wir um das Wort Opfern und möchten Leute stoppen und bekämpfen, die das Wort Opfern benutzen für den Vater. Was ist mit uns passiert? Vergib mir, dass ich mich darüber ärgere. Ich ärgere mich nicht über die Leute, ich ärgere mich über die Situation. Was ist mit uns geschehen? Meine Güte. Nur weil wir das Wort Opfern benutzen, machen wir so ein Chaos. Irgendetwas ist wirklich schief und krumm hier. Und dann alle, die das Wort Opfern benutzen, werden angegriffen. Kannst du dir das vorstellen? Ich muss es bloßstellen, aufdecken vor allem. Ich kann es nicht glauben. Ja, wie viele Jahre ist es schon? Und sie sind immer noch, arbeiten immer noch dagegen. Das möchte Gott haben. Und dies geistliche Opfern, Opfern, die Gott angenehm sind. Die Opfer, die Gaben. Es ist eine sehr große Sache in der ganzen Schrift. Das müssen wir erkennen. Wenn du das nicht siehst, dann wirst du immer noch nicht verstehen, warum es so wichtig ist. Und warum die Priesterschaft und die geistlichen Opfer dich vollenden wird und dich tauglich machen wird, mit Könige zu sein und dich wirklich in das Bild Christi umwandeln wird. Deshalb möge der Herr uns helfen, uns aufwecken. Lass uns jetzt zum Outline kommen. Weil es geht hier um die Vorbereitung, in das Reich einzugehen. Und in das Reich einzugehen, gibt es einen geistlichen Kampf, durch den wir hineingehen. Und die Leute heute haben die Vision verloren, die Sicht verloren. Sie sagen, es ist gar kein Problem, du kannst einfach hineinlaufen in das Reich. Und am Ende wirst du noch zum Problem, indem du andere Leute hinderst, in das Reich hineinzugehen. Punkt 7b im Outline. 7b. Christus leben, nachjagen, kennen, gewinnen und vergrößern. Im Neuen Testament. In Hebräer zeigt, dass Christus die Wirklichkeit aller Opfer ist. Oh. Kurzer Jackenwechsel. Paulus sagt, zu leben ist für ihn Christus. Aber er sagt, beschreibt nicht im Detail, was für ein Christus lebt er denn. Es ist sehr einfach zu sagen, zu leben ist für mich Christus. Aber jetzt erklär mir mal, was für ein Christus gewinnst du? Was für einen Aspekt von Christus erfährst du denn wirklich? Alle diese Opfer offenbaren uns die wichtigsten Aspekte von Christus, die Gott möchte, dass wir sie erfahren. Deshalb verlangt Gott, dass wir ihm diese Opfer bringen, weil er weiß, dass nur wenn wir Christus so spezifisch in diesen Kategorien der Opfer erfahren, nur dann werden wir vollendet. Dann wirst du wie Christus. Wenn du Christus nur so erfährst, Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, muss sie auf die Kinder aufpassen. Ich habe keine Geduld. Herr, hilf mir bitte. Und der Herr wird sagen, okay. Oder Herr, ich bin krank, heile mich. Ich bin so müde, Herr. Nimm meine Müdigkeit bitte weg. Was für ein Christus erfährst du dann? Sag mir das. Du sagst, du erfährst Christus. Ja, wie? Was? Du kannst mir nicht mal sagen, was du erfährst. Weil du nicht spezifisch bist.
This is why for Paul to really say living.
Deshalb sagt Paulus, Christus leben, nachjagen, kennen, gewinnen und vergrößern. Paulus erwähnt ein paar Punkte. Er sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Was ist die Kraft seiner Auferstehung, wenn es nicht ein Schwingopfer ist? Und ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Was ist das, wenn es nicht in seiner Menschlichkeit von Christus offenbart worden ist? In all seinen Leiden wurde er vollendet. Möchtest du gerne leiden? Dir gefällt das Leiden nicht. Deshalb bist du so gern beleidigt, so schnell beleidigt. Nur eine kleine Korrektur und du bist schon beleidigt. Möchtest du die Gemeinschaft seiner Leiden kennen? Wie oft erfährst du die Gemeinschaft seiner Leiden? In der Menschlichkeit des Herrn? Niemand kann dich anrühren, anfassen oder dir etwas sagen. Sobald dir jemand etwas sagt, bist du schon beleidigst und kritisierst. Du wirst so schnell ärgerlich. Nur weil irgendwas passiert. Kleiner als ein Moskito und du bist schon verärgert. Du machst aus nichts, machst du etwas. Du kannst nicht leiden. Niemand möchte leiden. Aber Paulus möchte die Gemeinschaft, das Leiden Christi kennen, die Gemeinschaft seiner Leiden, vor allem für den Leib Christi, für die Gemeinde. Vor allem für die Gemeinde. Er sagt, er freut sich in den Leiden und ergänzt, was noch fehlt, an den Drangsalen Christi für seinen Leib. Kolosser 1. 24. Freust du dich in den Leiden? Und dann möchte er seinem Tod, den Tod Christi, gleichgestaltet werden. Was heißt das? Seinem Tod gleichgestaltet zu werden. Sag mir, wann ist der Herr gestorben? Jeden Tag.
In every situation.
In allen Situationen.
The day he was baptized, buried, he died.
An dem Tag, wo er getauft wurde, ist er mitgestorben und begraben worden. Das heißt, er lebt nicht mehr sich selber. Paulus sagt, er stirbt einmal im Jahr. Er sagt, er stirbt täglich. Wie oft bist du heute gestorben? Stirbst du täglich? Ich frage hier komische Sachen. Wir mögen nicht gerne sterben. Wir mögen nicht leiden. Es gibt so viele Sachen zu lernen. Möchtest du Sünde und Tod überwinden? Oder willst du immer noch ein Sklave der Sünde bleiben? Christus als das Sündopfer. Wenn du Christus als dein Sündopfer nicht kennst, du kennst nur sein kostbares Blut zur Vergebung und nach der Vergebung rennst du weiter und machst das Gleiche nochmal. Du hasst die Sünde nicht. Du bist nicht gestärkt, die Sünde zu überwinden. Du kannst nicht sagen, Sünde und Tod haben keine Macht mehr über mich. Bist du der Welt gekreuzigt und die Welt ist dir gekreuzigt, wie Paulus in Galater 6 gesagt hat? Oder bedrängt dich die Welt immer noch? Macht sie dir immer noch Probleme? Wir müssen Christus auf so eine Weise erfahren. Wenn nicht, sind wir immer noch unter der Macht der Gewalt der Finsternis. Wie kannst du gegen die Mächte und Gewalten kämpfen, wenn du nicht so ein wunderbares Sündopfer erfährst, das dich frei macht von der Herrschaft von Sünde und Tod? Vor allem als ein Priester. Als Priester darfst du nichts berühren, was tot ist. Das heißt, du musst den geistlichen Tod überwinden. Diesmal die Juden in Jerusalem haben eine Priesterschule gegründet. Und sie rufen die vom Stamm Aaron, von der Nachkommenschaft Aarons, rufen sie, der Schule beizutreten. Und eine wichtige Voraussetzung dafür ist, du darfst keinen Tod berühren. Du darfst nicht mal einen Friedhof besuchen oder ein Krankenhaus, weil so viele Leute im Krankenhaus sterben. Das heißt, wenn du mal einen Friedhof besucht hast oder du in einem Krankenhaus geboren bist oder du ein Krankenhaus besucht hast, bist du untauglich. Meine Güte. Ich weiß nicht, ob es schriftgemäß ist oder nicht, aber es zeigt einfach, dass sie sehr ernst mit der Sache umgehen, den Tod nicht zu berühren. Und wir haben nicht mal eine Vorstellung vom Tod. Wenn jemand rebelliert und der Wahrheit widersteht, ist das ist Tod. Und das ist sehr gefährlich. Wenn du nur ein bisschen mit ihnen redest, wirst du schon infiziert. Du wirst sagen, oh ja, wirklich, wirklich. Stimmt das? Oh, Sam Huang ist so schrecklich. Ja, wirklich? Oh. Wenn du das von mir hörst, dann wirst du infiziert. Und nächstes Mal, wenn du ihn siehst, wirst du Abstand nehmen. Du bist infiziert. Das ist der Tod. Und es breitet sich aus wie eine Epidemie. Wie eine Seuche.
All of these things here.
All diese Sachen müssen wir sehen. Berühre keinen Tod. Berühre keinen Tod. Wenn du das tust, wirst du dir selber schaden. Es gibt so viele Sachen, die wir bezüglich Christus lernen müssen. Er ist die Auferstehung und das Leben. Ein wunderbares Auferstehungsleben. Deshalb ist er das Hebopfer. Es gibt so viele verschiedene Aspekte von Christus. Und die Hauptaspekte sind in diesen Opfern kategorisiert. Ein Brandopfer. Ein Leben zu leben, das für die Erfüllung von Gottes Vorsatz ist. Prüfe dich in deinem täglichen Leben, dass du so eine Ausrichtung hast. Vater, ich möchte jeden Tag leben für die Erfüllung deines Willens. Was ist dein Wille? Was willst du, dass ich tue? Zeige mir deinen Willen. Hast du Jesu gebetet? Vater, wenn du mir deinen Willen nicht zeigst, wie kann ich ihn tun? Ich möchte deinen Willen tun, aber du musst mir auch sagen, was es ist. Was sollen wir tun? Wenn du nie den Vater fragst, was sein Wille ist, wie willst du ihn dann auch tun? Und das Nächste, was du fragen musst, ist, wie kommt es, dass ich dich nicht hören kann? Wie kommt es, dass ich dich nicht höre? Ich möchte dich hören. Sprich zu mir. Jeden Tag. Musst du dem Vater sagen, zeige mir, was du willst. Zeig es mir, du bist ein sprechender Gott. Wenn ich dich nicht höre, wer hat das Problem? Er oder ich? Ich. Was ist mein Problem? Ich habe kein Ohr. Wir müssen lernen. Wir müssen Christus gewinnen, Christus leben, so dass wir alle diese Opfer vorbereiten. Manche Leute sagen, ich opfere dem Vater jeden Tag Opfer. Ich glaube das nicht, weil du möchtest nicht mal das Wort Opfer benutzen oder du möchtest nicht mal, glaubst nicht mal das Opfer. Wovon redest du dann? Und wenn du jeden Tag opferst, warum widerstehst du dann dem, dass ich am Tag des Herrn ein Opfer bringe? Der Tag des Herrn ist kein Tag, oder? Am wichtigsten Tag möchtest du, dass wir kein Opfer bringen. Das ist Unsinn. Wirklich Unsinn.
So hier. Living Christ, pursuing Christ,
hier steht Christus leben, Christus nachjagen, Christus kennen und gewinnen und vergrößern. Wofür? Wozu? Zuallererst, dass wir dem Vater geistliche Opfer opfern, die ihm wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt, Christus ist die Wirklichkeit aller dieser Opfer. Das ist sehr konkret. Und der Vater möchte, dass du es ihm bringst. Und du musst das Beste auswählen. Sogar sagt es das Beste von den Erstlingen. Das heißt, es gibt viel zur Auswahl und du reservierst das Beste für ihn. Nicht der Lehre nach, sondern in der Wirklichkeit. Die Substanz in der Wirklichkeit. Ja, wir müssen ein Leben leben, das betet. Der Wille des Vaters geschieht. Jeden Tag müssen wir beten. Vater, dein Wille geschehe. Zeige mir, wie du es tun willst. Was ist dein Wille? Dass dein Reich auf diese Erde kommt. Wie steht es um den Bau des neuen Jerusalems? Wie willst du es bauen? Das musst du fragen. Wir möchten es wissen. Wenn du ein Mensch bist, der den Willen des Vaters tun möchte, musst du ihn fragen. Und er wird es dir zeigen. Er muss es dir zeigen. Christus leben, nachjagen, kennen, gewinnen als die Wirklichkeit aller Opfer. Vor allem die Menschlichkeit. Vor allem die Menschlichkeit. Weil unsere Menschlichkeit so verdorben und gefallen ist. Vor allem unser Denken und unsere Wünsche. Und der Mensch ist zum Fleisch geworden. Und sein Selbst ist so gefallen. Wir erkennen vielleicht nicht, wie tief unser Fall ist. Wir müssen wirklich die Menschlichkeit des Herrn Jesus kennen. Herr Jesus, jeden Tag in unserem täglichen Leben, lerne das. Wir sind weit davon entfernt, vollendet zu sein. Sogar wie wir sprechen, die Art, wie wir sprechen und denken, die Art, wie wir reagieren, in so vielen verschiedenen Dingen sind wir gewöhnliche Gewohnheitsmenschen. Es ist so schwer, uns zu ändern. Es ist leicht, sich zum Schlechten zu ändern. Schlechte Dinge zu lernen, das geht sehr schnell. Aber in sein Bild verändert zu werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, das ist nicht leicht. Und deshalb können alle von uns bezeugen, dadurch, dass wir jedes Mal ein Opfer bringen müssen, wenn wir zum Fest am Tisch des Herrn kommen, braucht es jedes Mal, braucht es eine Arbeit. Du musst dich vorbereiten und es bringen. Du denkst, oh ja, das ist so leicht. Aber es ist nicht so leicht. Wenn du dich nicht vorbereitest und du kommst, dann wird dein Kopf leer sein, weil du nicht vorbereitet bist. Aber wenn du darauf aus bist und dem Vater sagst, Herr, ich möchte dir ein Speiseopfer vorbereiten, wenn dann Montag bis Freitag, wenn du in der Schule bist, wenn du Hausaufgaben machst, wenn du so viele Sachen machen musst, werden Gelegenheit kommen, wo du sagen kannst, Herr, ich will dich jetzt als meine Menschlichkeit erfahren. Wenn du faul bist, dann sagst du, nein, Herr, du bist meine Menschlichkeit. So vielen Sachen, wenn du möchtest reagieren, du möchtest etwas sagen oder dich beschweren, dann sagst du, nein, Herr, ich möchte deine Menschlichkeit gewinnen. Warum? Weil du diesen Wunsch hast, etwas vorzubereiten und ihn zu gewinnen. Und je mehr du das machst, desto reicher wird deine Erfahrung sein. Und der Vater wird so viele Umstände bereiten, weil du weißt, dass das ist dein Wunsch. Deshalb wird der Vater viele Umstände vorbereiten, dass du Christus in einer tieferen Weise erfährst, sogar auch Leiden. Lob den Herrn. Vielleicht magst du nicht den Vater bitten, dass er dir Umstände bereitet, damit du die Leiden Christi erfahren kannst. Siehst du, er lacht. Er lacht, weil niemand das möchte. Aber der Vater wird so etwas vorbereiten. Das sagt Paulus in Römer 8, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Leiden und Herausforderungen eingeschlossen, alle schwierigen Situationen auch. So viele Dinge.
Amen, Herr.
So viele Opfer. Glaub mir. Sind sehr wichtig im Wort Gottes. Alle diese Opfer, auch das Friedensopfer. Sag mir nicht, es ist so einfach, Frieden zu haben. Es ist leicht, Konflikte zu haben. Unser natürlicher Mensch möchte keinen Frieden haben. Schau die Situation aller Christen an heute. So viele Probleme, kein Frieden. Aber zuallererst, es ist der Friede mit dem Vater. Christus ist unser Friede, besonders mit dem Vater. Weil wenn du keinen Frieden mit ihm hast, dass du tust, was er will, du beleidigst ihn nicht, dann wirst du alle anderen beleidigen. Im Familienleben, zwischen Mann und Frau, mit den Kindern, zwischen den Eltern und Kindern. Kein Friede. Manchmal ist es ein Geschrei, ein Schreiwettbewerb. Wer lauter schreien kann, die Eltern oder die Kinder. Und dann schaust du, welches Gesicht am hässlichsten ist. Es gibt keinen Frieden. Kein Friede. Oder vielleicht machst du ein schönes Gesicht, nettes Gesicht, aber innerlich kritisierst du. Kein Friede. Für Frieden brauchst du Macht, brauchst du Kraft. Innere Kraft, dem Vater zu gehorchen. Um völlig mit ihm versöhnt zu sein, mit Gott versöhnt zu sein. Dazu brauchst du die Kraft der Auferstehung, den Tod zu überwinden. Und du musst die Auffahrt Christi erfahren, um über der Situation zu stehen und nicht unter der Situation. Wenn du unter der Situation stehst, wirst du reagieren und ärgerlich sein. Warum machst du das? So, es hängt davon ab, wo du bist. Genießt du Christus als das Hebopfer? Du sitzt mit ihm in den Himmel, wo alle Dinge unter seinen Füßen sind? Oder bist du unter der Sache? Es hängt von dir ab, ob du drüber stehst oder drunter. Es gibt viel zu lernen im Friedensopfer. Nicht nur als Dankopfer, um Dank zu bringen, sondern allein die Tatsache, dass beim Friedensopfer der es darbringt, die Hebopferbrust bekommt und der Priester bekommt die Hebopfer-Schulter, die Stärke. Das heißt, du bist über der Situation. Du sitzt mit ihm in den Himmel. Wir warten nicht darauf, nach oben zu gehen, sondern heute musst du geistlich schon dort oben sein. Im Geist, mit ihm in den Himmel sitzen. Diesen Christus müssen wir erfahren und vorbereiten. In unseren Friedensopfer. Friedensopfer heißt nicht nur, ich habe Frieden und ich fühle mich gut. Die Chinesen sagen immer, ich habe Frieden.
No, Frieden. Is really a full, wonderful reconciliation.
Friede ist wirklich eine wunderbare, heißt, du bist versöhnt mit Gott. Und um mit Gott versöhnt zu sein, musst du lernen, dich dein Selbst zu verleugnen, deine Seele zu demütigen Und um deine Seele zu bedrängen und zu demütigen, brauchst du die Kraft der Auferstehung und die Auffahrt. Ebenso beim Sündopfer. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Aber so wie Paulus gesagt hat, das Leben, das ich nun lebe im Fleisch, lebe ich in dem Glauben. Im Glauben des Sohnes Gottes. Das heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt, obwohl es eine historische Tatsache ist. Aber in meiner täglichen Erfahrung muss ich meinen Glauben üben, um die Wirklichkeit und die Substanz zu erfahren. Es braucht so viel Übung. Die Leute reden davon, im Geist zu sein. Sei im Geist. Was meinst du damit? Das heißt es, im Geist zu sein. Christus zu gewinnen. Christus als all diese wunderbaren Opfer zu erfahren. Deshalb zeigt die Schrift uns Christus als alle diese Opfer.
Amen.
Und wir bringen ihn als Vater zum Vater. Als diese wunderbaren Opfer zur wahren Anbetung. Das ist die wahre Anbetung. Sag mir eine andere Art der Anbetung. Einen anderen Weg der Anbetung, den der Vater von uns als seinem Volk haben möchte. Sag mir nicht, wir knien uns nieder und fallen nieder. Das ist auch eine Anbetung, aber das ist nicht wirklich die Anbetung, die Gott von uns haben möchte. Wenn wir das tun, unsere Erfahrung, dann werden wir die unausforschlichen Reichtümer Christi als das Evangelium zu den Nationen predigen. Das gehört auch zum Priesterdienst. Dass du nicht nur den Leuten sagst, glaub an Jesus, sondern dann hast du viele Erfahrungen, die du mit den Menschen mitteilen kannst. Das ist dann Mitteilen und nicht Opfern. Und du kannst ihnen bezeugen. Du kannst es ihnen mitteilen und ihnen bezeugen von den unausforschlichen Reichtümern Christi als Evangelium. Sonst ist das Evangelium, das du predigst, nur er ist für dich gestorben. Wie ist es damit, ihnen die Reichtümer Christi mitzuteilen, wie reich er für dich ist in deiner Erfahrung? Deshalb, oft wenn es um Christus geht, ist unsere Zunge gelähmt. Wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Plötzlich ist sein Kopf leer. Der Grund ist, dass wir nicht wirklich geübt sind. Aber wenn wir gelernt haben, geistliche Opfer darzubringen, jeden Tag des Herrn am Fest, das alleine ist schon ein Training. Deshalb ermutige ich euch alle, es aufzuschreiben. Ich weiß, ihr habt ein gutes Gedächtnis, aber für die geistlichen Dinge tut es mir leid. Es tut mir leid, ist euer Gedächtnis nicht ausreichend. Ihr müsst es aufschreiben. Wenn du es aufschreibst, hast du den Mut, auch die Stärke. Selbst wenn du ein bisschen nervös bist, vergisst du nicht, was du sagen möchtest, weil es ist aufgeschrieben. Und dann wirst du auch nicht viele Dinge sagen, die du gar nicht erzählen willst. Und du wirst die Sachen nicht vergessen, die du sagen möchtest. Das ist ein wunderbarer Vorteil. Und du wirst die beste Darbringung, Darstellung dieses Opfers für den Vater haben. Du wirst vorbereitet. Die Vorbereitung ist wichtig. Wenn du Mittagessen haben willst, muss niemand das Mittagessen vorbereiten, Emmanuel. Kommst einfach zum Tisch und zack, das Essen ist da. Irgendjemand muss es vorbereiten. Stimmt's? Meistens deine Mutter, gell? Das ist harte Arbeit. Ja. Wenn du ein Opfer dem Vater bereiten möchtest, dann bereite es wirklich vor. Lerne das. Lerne es vorzubereiten. Und so eine Haltung, so ein Wunsch und diese Übung, ein Opfer dem Vater vorzubereiten, du wirst sehen, nach ein paar Monaten wirst du wirklich wachsen. Deine Erfahrung der Opfer wird wachsen. Sie wird reicher. Und es ist ein gutes Training, geistliche Dinge zu reden. Lob den Herrn. Du wirst anfangen, deinen Mund zu benutzen und deine Lippen Christus auszuteilen. Und nicht nur, dass du sagst, ja, er ist für dich gestorben vor 2000 Jahren, sondern wie Paulus sagt, du predigst die unausforschlichen Reichtümer Christi als Evangelium zu den Nationen. Und dein Verstand wird geschärft. Es wird Weisheit geben. Und deine Erfahrung wächst. Und deine Lippen werden mit Gnade reden, mit Salz gewürzt. Nicht zu süß und nicht zu sauer und nicht zu salzig. Lob den Herrn. Übe dich, trainiere dich selbst. Lerne. Wir können es immer besser machen. Mach es besser. Lob den Herrn. Das dient, uns vorzubereiten für die Wiederkunft des Herrn und das kommende Zeitalter. Der letzte Punkt, eigentlich brauche ich mehr Zeit. Aber hier steht, sich üben, die Feste täglich zu halten. Die Opfer und das Feiern der Feste geht zusammen, gehört zusammen. Wenn der Herr unsere Augen öffnet, sehen wir, dass alle diese Feste im ganzen Neuen Testament enthalten sind. Im ganzen Neuen Testament sind die Feste enthalten. Wenn wir alle lernen, das zu tun, wird der Tisch des Herrn so reich. Unser Gedenken an den Herrn wird nicht nur so sein, Herr, danke, dass du für mich gestorben bist. Du hast gelitten. Oh, danke, Herr. Du bist vor so viel gelitten. Und wir gedenken deiner Leiden. Und ihr alle leidet auch. Weißt du, der Herr wird dir sagen, mein Leiden war vor 2000 Jahren. Ich sitze jetzt auf dem Thron voller Herrlichkeit. Ich bin heute ein Lamm mit 7 Hörnern und 7 Augen. Und meine Stärke ist wie die eines Löwen vom Stamm Juda. Wir loben den Herrn für seine Leiden, aber seine Leiden haben ihn vollendet bis zum Thron. Und Paulus weint nicht, dass Christus so viel gelitten hat, sondern er sagt, er möchte die Gemeinschaft seiner Leiden haben und er freut sich in seinen Leiden. Du weinst in seinen Leiden, aber Paulus freut sich in seinen Leiden, dass er teilhaben kann an diesen herrlichen Leiden. Es gibt Leiden, die sind herrlich. Die Feste des Herrn, das Passafest, ist wunderbar. Das Fest der ungesäuerten Brote ist wunderbar. Seine reine, feine Menschlichkeit. Und auf unserer Seite werden wir frei. Auf der einen Seite essen wir seine feine Menschlichkeit. Auf der anderen Seite, Herr, ich möchte all diesen Sauerteig loswerden. Es gibt so viele verschiedene Sauerteige in mir. Heuchelei, die Welt, Bosheit, Sünde, das so viele Sauerteige, das Selbst, das Fleisch. Möchtest du nicht los davon werden? Möchtest du nicht frei werden? Oder bist du schon ohne Sauerteig? Ich esse zurzeit glutenfrei, eierfrei und milchfrei und geschmackfrei. Und ohne Sauerteig. Herr, ich möchte ohne Sauerteig sein. Bis du kommst, möchte ich frei werden von jedem Sauerteig, der in meinem Herzen ist. Und der Satan wird jeden Moment benutzen, um Sauerteig in deinem Herzen zu verstecken. Wir müssen das ausgraben. Und loswerden davon, ihn ausfegen, dieses Fest halten, indem wir Christus als unser ungesäuertes Brot essen. Wir reden davon, Christus zu essen, aber niemand wird den Sauerteig los. Wir müssen beides tun. Sonst funktioniert es nicht. Wenn ich auf der einen Seite die ganze Zeit Antihistamin einnehme und auf der anderen Seite esse ich die ganze Zeit Eier und Gluten, so auf der einen Seite nehme ich die Tabletten und auf der anderen Seite nehme ich die ganzen Sachen, gegen die ich allergisch bin. Denkst du, das funktioniert? Nein. Es funktioniert so nicht. Wenn du Christus isst als das ungesäuerte Brot, musst du den Sauerteig loswerden. Iss nicht das ungesäuerte Brot und auf der anderen Seite isst du den Sauerteig und lässt den Sauerteig in dir arbeiten. Je länger du ihn arbeiten lässt, desto mehr breitet er sich aus. Er breitet sich schneller aus, als du das ungesäuerte Brot essen kannst. Leider breitet sich das ungesäuerte Brot nicht von alleine aus, aber der Sauerteig wächst von alleine. All diese wunderbaren Feste sind so wichtig. Wir müssen lernen, die Feste zu halten. Das Fest, Erstlingsfest. Jedes Mal, wenn es etwas zu tun hat mit der Auferstehung Jesu, musst du diese Reichtümer ausgraben, dass er den Tod verschlungen hat, den Tod herausfordert. Tod, wo ist dein Stachel? Wir haben das Recht, den Tod herauszufordern, weil unser Herr auferstanden ist. Paulus hat ihn herausgefordert. Tod, wo ist dein Stachel? Aber heute sagen wir, ich bin gestochen vom Tod jeden Tag. Der Tod hat mich gestochen. Oh, Herr Jesus. Wir haben wirklich keine Vorstellung von der Auferstehung. Wir müssen wirklich da hineingehen, lernen, die Feste zu genießen. Jeden Tag zu schauen, wo kann ich die Feste genießen? Weil die Feste und die Opfer, diese beiden, ergänzen sich gegeneinander. Sind komplementär. Auf der einen Seite genießen wir die Feste und dieser Genuss der Feste hilft uns, die Opfer für den Vater vorzubereiten. Die Feste sind für uns, dass wir sie genießen, aber die Opfer sind, die wir dem Vater darbringen zu seinem Genuss. Was für ein wunderbares Hinab und Hinauf. Jede Woche genießen wir die Feste. Und jede Woche bekommt der Vater die Opfer, die er genießen kann. Ist das nicht wunderbar? All die Feste, das Fest, das Pfingstfest, beim Pfingstfest, jeder weiß, was dort passiert ist. Der Geist wurde ausgegossen. Bist du täglich mit dem Geist gefüllt? Was ist geschehen, als der Geist ausgegossen wurde? Er hat ihn ausgegossen, aber nimmst du ihn auch hinein? Genießt du diesen Vers in Epheser 5, Vers 19? Werdet erfüllt im Geist. Bist du erfüllt, gefüllt? Trachtest du danach, gefüllt zu sein? Und wenn du, wie wir gesagt haben, wenn du wirklich gefüllt werden möchtest, musst du die Priesterschaft ausüben, praktizieren, weil das heilige Öl ist, wird auf den Priester ausgegossen. Es gibt so viele Aspekte von dem, was aufsteigt, von seiner Auffahrt und dass er die Schriftrolle genommen hat. Er ist der Einzige, der würdig ist, die Schriftrolle zu nehmen. Er sitzt auf dem Thron und regiert über alle Nationen. Das hat nichts mit dir zu tun. Wer herrscht über die Weltsituation heute? Wenn wir sehen, da dieser der scheidende US-Präsident, der so verrückte Sachen gemacht hat, dann rege ich mich auf. Ich ärgere mich. Aber ich habe vergessen, dass es dort jemanden gibt, der auf dem Thron sitzt, der viel höher ist. Und das ihn gar nicht kümmert. Ich ärgere mich so, aber der Herr lacht. Steht geschrieben, der auf im Himmel thront, lacht ihrer. Wenn ich das wirklich sehe, dann werde ich nicht mich aufregen, sondern ich werde lachen. Haha, der dumme Mann, was hat er gemacht? Aber wenn ich ihn nicht auf den Thron sehe, dann werde ich mich so ärgern und roten Kopf haben. Das kommt, weil ich den nicht kenne und genieße, der auf dem Thron sitzt. Dann, ich habe vergessen, er sitzt auf dem Thron und lacht. Da werde ich auch, muss ich meine Haltung ändern und auch anfangen zu lachen. All das müssen wir in der heutigen Weltsituation erfahren. Er ist der König der Könige und der Herrscher dieser Erde. Wir sagen, er ist auf dem Thron und denken, er hat gar nichts zu tun und ich betrachte nur den Thron und oh, was für ein schöner Thron. Und jeden Tag, wie du deinen Porsche jeden Tag streichelst. Was für einen wunderbaren Gott. Christus, der Gesetzlosigkeit hasst. Er liebt Gerechtigkeit, Zepter der Geradheit. Und er möchte seine Feinde unter seine Füße werfen. Hilfst du ihm dabei? Betest du? Herr, bring den Feind unter deine Füße. Wir kümmern uns nicht darum. Wir kümmern uns nicht darum und wir fügen ihm sogar noch Schwierigkeiten hinzu. Wir machen ihm noch mehr Arbeit. So viele Dinge, diese Feste. Es muss ein Fest für uns sein. Und Christus, der Aufgefahrene, ist dieser herrliche, große, hohe Priester. Nach welcher Ordnung? Der Ordnung Melchisedeks. Es gibt so viele Sachen, die wir noch gar nicht wissen. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Anfang der Tage, ohne Ende des Lebens. Wie ein Sohn Gottes. Und er dient mit der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Das ist nicht in unserem Kopf, das ist nicht in unserem Vokabular. Das ist nicht auf unserem Programm. Für dieses Fest, wunderbare Fest genießen, als der Herzog, als der Anker unserer Seele. Kein Wunder, dass deine Seele rumschwimmt. Es gibt keinen Anker. Er ist der Anker unserer Seele. Und heute in den Himmeln ist er auch der Sühnedeckel, der Thron der Gnade. All das hat zu tun mit seiner Auffahrt heute.
Ja.
So viele Aspekte, zu viele. Der Anfänger und Vollender. Der Vollender, so qualifiziert, heilig, rein, abgesondert von den Sünden, aus Völligste erretten kann, der alle Zeit für uns einsteht. Er ist so beschäftigt. So viele Aspekte von diesen wunderbaren Festen, die wir genießen können. Und wir genießen es durch den Geist, den er ausgegossen hat. Wenn wir wirklich diesen Geist genießen möchten, wir sagen, er lebt in mir als was? Er lebt in mir als die Wirklichkeit von alledem, was dieser wunderbare Christus ist, der in die Höhe aufgefahren ist. Wir sind beschränkt in unserem Verständnis, beschränkt in unserer Erfahrung. Wir reden über Geist, Geist, Geist und nichts passiert. Der arme Geist. Gott muss uns einen armen Geist gegeben haben. Schau in Apostelgeschichte. So machtvoll. Und schau auf uns, so machtlos. Sind wir machtvoll oder machtlos? Wir müssen alle diesen wunderbaren Feste sehen, dass wir sie genießen. Zumindest die ersten vier Feste. Und was ist mit den letzten drei Festen? Das Zelt Gottes bei den Menschen. Hast du jemals über das Laubhüttenfest überlegt, nachgedacht? Im Englischen heißt es das Fest der Stiftshütte. Das Wort sagt, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Es ist nicht nur ein Fest der Laubhütte, dass wir in Laubhütten wohnen, das ist ein Aspekt. Aber warum? Sondern wir müssen erfahren, dass der heute unter uns zeltet. Das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel von Gott herab. Und er sagt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott ist unter uns, Gott ist mit uns. So das Fest der Laubhütte oder der Stiftshütte müssen wir wirklich genießen. Wenn nicht, dann werden wir nur in Laubhütten wohnen, ganz alleine. Wenn wir immer noch in dieser Welt verbleiben und verwurzelt sind, dann wird es keine Stiftshütte geben. Dann wohnst du alleine in einer Laubhütte. Aber heute ist es für uns das Fest der Stiftshütte. Und all diesen wunderbaren Aspekte müssen unsere Feste werden. Amen. Lobt den Herrn. Tut das, dann werden wir vorbereitet für das kommende Zeitalter. Tut mir leid, dass ich die Zeit überschritten habe, aber seid bereit. Die Priesterschaft ist der Weg, uns vorzubereiten als Könige, dass wir Könige sind. Deshalb heißt es eine königliche Priesterschaft. Wenn du diese Priesterschaft ausübst, dann wird alles, was du in der Vergangenheit gelernt hast, Wirklichkeit und Substanz. Und es wird nicht nur eine Lehre und Wissen bleiben. Wenn es für dich nur Wissen ist, dann wirst du sehr bald in die Linie von Laodicea fallen. Dann denkst du, du weißt zu viel. Du musst uns nichts mehr sagen, wir wissen alles. Wir sind schon reich. Wir brauchen dich nicht, vergiss es. Wir brauchen nicht mal den Herrn Jesus, wir wissen schon so viel. Wir wissen schon alles. Dann fällst du in die Linie von Laodicea.
Amen.
Möge der Herr uns in die Wirklichkeit bringen. Amen.